Kaum eine Zeit des Jahres läuft so nach einem Drehbuch ab wie das Weihnachtsfest. Normalerweise. Wir nennen es Tradition und jedes Land der Welt hat seine eigenen. Jede Region, ja jede Familie. Aber täuschen wir uns nicht, wie sehr diese sich auch unterscheiden. Innerhalb des bestehenden Systems gibt es hohe Erwartungen, die zu erfüllen sind. Kulinarisch, geschenktechnisch, Dresscode bezogen. Dann kein Weihnachtsgottesdienst ohne Stille Nacht oder Krippenspiel. Wir wollen es heimelig, gemütlich, romantisch haben. Kurzum, wir wollen all das, was damals bei Maria und Josef fehlte. Nach dem Krippenspiel und Stollenverzehr mit lustig flackernden Kerzen und am liebsten in verschneiter Landschaft denken wir auch über diese Geschichte nach, in der nichts davon vorkommt, nichts weihnachtlich war und nichts romantisch. Glücklich sind wir schließlich, wenn unsere Erwartungen erfüllt wurden. Der Vogel war nicht angebrannt, die Kinder haben bekommen, was sie wollten, es hat keinen Familienstreit gegeben und der Baum hat nicht genadelt. Und das ist dann auch unsere Brücke zu damals, die Erwartungen. Wir alle haben sie, und besonders wenn es um Kirche geht oder gar um Jesus. Ein gutes Beispiel dafür ist Maria, die Mutter von Jesus. Eine der Top-Besetzungen in jedem Krippenspiel. Mit einer zen-mäßigen Gleichmütigkeit reitet sie gleichsam schwebend, hochschwanger zum Stall. Fortwährend demütig und jungfräulich lächelnd, legt eine offenbar problemlose Geburt hin und wiegt dann liebevoll das Kind im Arm. Josef, der hat wenigstens noch eine Sprechrolle, wenn er sich mit dem Herbergsvater auseinandersetzt. Zeit also, 9 Monate zurückzuspulen und zu hören, was denn Marias Erwartungen an diesen Jesus waren. Als ein Engel in Lukas 1 zu Maria kommt und ihr die Geburt Jesu ankündigt, reagiert sie noch wortkarg. Kein Wunder. Beziehungsweise eben doch ein Wunder. Nichts anderes war ihr ja angekündigt worden. Jeder Mann hätte wahrscheinlich erst einmal ein paar Fragen gehabt. Wie soll das technisch möglich sein? Wer bitte ist der Heilige Geist und was genau heißt über mich kommen? Was ist für mich drin? Wie seid ihr überhaupt auf mich gekommen? Wer hat sich denn diesen Plan ausgedacht? Überhaupt Gabriel? Kann ja jeder behaupten. Nein, Marias Antwort ist tief beeindruckend und anrührend. Sie sagt, ganz kurz und modern ausgedrückt, läuft. Und das, obwohl sie sich damit viel Ärger einhandelt. Und zwar nicht mit den aufgeklärten Rationalisten der Neuzeit, die eine Jungfrauengeburt frech finden, weil da etwas geschieht, was sie nicht erklären können. Sondern mit den Moralisten in ihrem Dorf und in ihrer Verwandtschaft. Ihre unmittelbare Reaktion ist ja, dass sie, der Text sagt es und betont es, eilends in die Berge reist. Ich meine, das eilends ist naheliegend. Sie flieht erst einmal vor einer sehr peinlichen und, wenn man das Gesetz des Mose kennt, durchaus gefährlichen Situation. Sie braucht einen sicheren Ort und der Engel hatte ihr ja verraten, dass ihre Verwandte Elisabeth mit zum Plan gehört. Einmal dort angekommen, überliefert uns Lukas ein Lied oder ein Gedicht oder Gebet, das in der Kirchengeschichte den Namen Magnificat erhalten hat. So beginnt dieses Gebet nämlich im Lateinischen. Das hier ist es, was sie betet.
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen in Ewigkeit.
Dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja, man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. So Dietrich Bonhoeffer über das Magnificat. Und weiter schreibt er: Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt, von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Das Magnificat halten die einen für den Ausdruck tiefster Frömmigkeit und Verwurzelung in der Tradition des Alten Testaments. Die anderen sehen Maria als politisch revolutionäre Jeanne d'Arc, die den Umsturz der Weltverhältnisse prophetisch herbeisingt. Vielleicht hilft uns ja eine andere Perspektive, in der beides seinen Platz findet, nämlich zunächst die Erkenntnis, der Logik des Texts folgend, dass alles, was Maria hier sagt, sozusagen pränatal ist. Jesus ist ja noch gar nicht geboren. Es waren noch keine Hirten und Waisen zu Besuch. Er ist noch kein Zimmermann, kein Wanderprediger, kein Heiler, kein Rabbi. Er hat noch kein Wort gesagt, keinem Menschen geholfen und keine Predigt gehalten. Wir hören, und das ist wichtig, Maria und was sie erwartet, was sie erhofft. Anders bei uns. Wir können weiterlesen in diesem Lukas-Evangelium und allen anderen. Wir wissen, was passiert und dass Jesus wie jedes Baby nicht niedlich blieb, sondern aufwuchs. Wir wissen, was er getan, wem er geholfen, was er gepredigt hat und vor allem, wie das Ende und der Neubeginn nach dem Ende aussahen. Wir können vergleichen. Also los. Stellen wir uns also zuerst die Frage, wo lag Maria richtig? Ich habe es eben schon angedeutet. Das mit der Jungfrauengeburt, das hat damals ja schon keiner geglaubt. Deshalb schwebt sie ja in Gefahr. Im schlimmsten Fall in Lebensgefahr. Denn auf eheliche Untreue, und als solche würden es die Leute schon werten, stand laut Mose die Todesstrafe. Die hatten sich als Besatzungsmacht die Römer vorbehalten, was sie ein wenig schützt. Es hätte aber gut damit enden können, dass sie unehrenhaft entlassen wird, alleinerziehend und ohne reale Chance auf eine bürgerliche Familie. Die Vorzeichen stehen also ganz schlecht für sie. Wie beeindruckend, dass sie trotzdem sagen kann, Magnificat anima mea dominum, meine Seele erhebe den Herrn. Oder noch moderner, mein Leben soll Gott groß machen, denn er hat Großes mit mir vor. Sie sieht Großartiges, wo viele große Probleme sehen. Sie hat Ja zum Plan Gottes gesagt und sie vertraut. Ja, sie lobt ihn. Viele von uns haben, ob in der Taufe oder in ihrem Leben, Ja zu Gott gesagt. Wie schön wäre es denn, wenn wir, wenn es trübe aussieht und wir in Not sind, trotzdem singen könnten, Gott sei gepriesen, er hat meine Niedrigkeit angesehen. Er muss etwas vorhaben. Im Moment bangen Menschen um ihre Gesundheit oder die von Angehörigen, manche trauern gar. wie ich auch. Am letzten Sonntag habe ich einen lieben Kollegen und Freund verloren. Er ist an oder mit Corona gestorben. Höre ich trotzdem die tröstlichen Worte, dass Gott Großes vorhat, Größeres, als ich es mir gerade vorstellen mag? Maria-Glaube ist der Glaube, dass Gott die Dinge in der Hand hält und zum Guten wenden wird. Maria-Glaube nimmt zu, nicht ab, wenn die Not zunimmt. Menschen, die es gewohnt sind, poetische Texte, wie zum Beispiel Gedichte, zu analysieren, haben dieses Gebet oder Lied in 4 Strophen eingeteilt. Ich möchte heute aber ein anderes Bild benutzen, um zu erklären, was Maria hier schon drauf hat. Es ist das Bild eines Kreuzes. Nicht, weil hier schon irgendwie das Kreuz Jesu sich abzeichnet, sondern weil ein Kreuz, wie wir sehen, eine waagerechte und eine senkrechte Linie hat und man sich das so besser merken kann, also aus pädagogischen Gründen. Die waagerechte Dimension in diesem Gebet, das ist der Aspekt der Geschichte. Die Geschichte des Alten Testaments und des Volkes Gottes läuft sozusagen quer, also waagerecht durch das Bild. Maria kennt offensichtlich die Verheißung eines Messias. Viele der Formulierungen, die sie benutzt, stammen aus der Geschichte im Alten Testament, wo eine Frau kinderlos ist und ihr ein Sohn von Gott verheißen wird. Die Frau heißt Hannah und das Kind heißt Samuel. Und Hannah hat damals, als es dann geklappt hat, auch ein Lied gesungen, das Maria hier ausgiebig zitiert. Dabei geht es ihr nicht nur darum, dass jemand sich ein Kind wünscht, sondern dass ein Volk auf einen Sohn, einen Messias, einen Erlöser wartet. Maria spricht das im letzten Wort so aus, im letzten Satz. So wie er unseren Vorfahren versprochen hat, Abraham und dessen Nachfahren. Schon Eva im Paradies, also weit vor Abraham, war ein Nachfahre versprochen worden. Schon Israel wird als der Sohn bezeichnet und David und Salomo und so viele andere. Maria weiß sich in diese großartige Geschichte Gottes hineingestellt. Sie begreift, hier geht es nicht um einen Kinderwunsch, sondern um die Hoffnung, dass Gott diese Welt erlöst. Und gleichzeitig sieht sie eine senkrechte Linie. Da geht es um oben und unten. Da geht es um ihre Niedrigkeit, um die oben, die heruntergestürzt werden, um die Mächtigen und um die Armen und Niedrigen, um Hungernde und um Reiche. Das ist die Welt, in der sie lebt. Da weiß man, wo oben und wo unten ist. Römer sind oben. Alle anderen reihen sich darunter ein. Männer sind oben, Frauen unten. Freie Bürger oben, Sklaven unten. Reiche sind, wie auch heute, oben. Und Arme und Hungernde, wie auch heutzutage, unten. Ihre Welt, unsere Welt. Die einzige Welt, die wir kennen. Aber eben nicht die Welt Gottes. Maria weiß, oben und unten sind keine Kategorien Gottes. Das Einbrechen Gottes in die Welt ebnet oben und unten ein. Auch das weiß sie aus dem Alten Testament, zum Beispiel vom Propheten Jesaja. Bahnt Gott einen Weg, jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken, was hügelig ist, soll eben werden. Da geht es ja nicht um schlechte Nachrichten für Bergwanderfans und Skilifte, sondern darum, dass das Menschliche oben und unten bei Gott planiert wird. Das ist die messianische Vision. Und genau diese sieht sie hier vor ihrem inneren Auge. Und das ist tatsächlich radikal und revolutionär. Ein halbes Dutzend Aussagen beginnt in diesem Magnificat mit Er. Er übt Gewalt und zerstreut. Er stößt die Gewaltigen herunter. Er füllt die Hungrigen und so weiter. Und mit diesem Er meint sie Gott. Meint sie damit aber auch das Kind, das sie in sich trägt? Jetzt haben wir gesehen, wo Maria richtig lag. Der waagerechte Blick von Vergangenheit bis Gegenwart und die senkrechte von oben und unten, die umgekehrt wird. Zeit, dass wir diesen waagerechten Balken ein wenig weiter ausziehen, denn Marias Zukunft in diesem Gebet ist für uns heute Vergangenheit. Denn wir, anders als Maria damals, wissen, wie es weitergeht. Maria hatte, als sie diese Worte betet, ja überhaupt keine Ahnung, was dann noch auf sie zukommt. Schon bei der Geburt dieser berühmten Weihnachtsgeschichte geschehen merkwürdige Dinge und es sind nicht die, von denen sie gesungen hatte. Da kommen hohe und mächtige von weit her angereist. Nur 8 Tage später, wahrscheinlich kurz nach der Beschneidung des kleinen Jungen, trifft sie im Tempel den alten Simeon, der ihr in prophetischer Vorschau die uncharmanten Worte sagt: Durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen. Nur 2 Kapitel, aber viele Jahre später, berichtet Lukas, dass Jesus eine Art Antrittspredigt in seiner Heimatstadt Nazareth hält. Auch hier wieder, erwartungsvoll, sind alle Augen auf ihn gerichtet. Doch es endet damit, dass sie ihn umbringen wollen. Was war da passiert? Jesus hat aus dem Alten Testament vorgelesen. Da ist von Armen, Blinden, Gefangenen und Niedergeschlagenen die Rede. Soweit alles prima. Worüber regen sie sich dann auf? Sie sind sauer, weil er nicht weitergelesen hat. Der Satz, auf den sich alle gefreut hatten, kommt nicht. Hier nochmal das Zitat. Ich bin gekommen, um auszurufen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Und da hört Jesus auf. Was er nicht liest, sind Worte, die uns ein wenig an den etwas brutalen Bibeltext erinnern, den wir eben ganz zu Anfang aus dem Alten Testament vorgelesen bekamen, an dem man sich ja auch durchaus stoßen kann. Worte wie, die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Mit solchen Worten geht es nämlich auch bei Jesaja weiter. Auszurufen einen Tag der Rache unseres Gottes. Alle warteten auf diese Worte, weil alle auf die harte Hand eines rächenden Messias hofften. An diesen Messias denkt auch Maria in ihrem Magnificat. Und Jesus erfüllt diese Erwartungen nicht. Er verweigert diesen Satz und muss sich schließlich vor ihnen retten. Und wieder ein paar Kapitel später, auch in dem Lukas-Evangelium, kommt es zu einem Zwischenruf aus der Menschenmenge. Eine Frau aus dem Volk ruft Jesus begeistert zu: Selig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du gesogen hast. Gut, wir würden heute nicht mehr so geschwollen reden, aber hier erfüllt sich doch genau das, was Maria sagte, als sie sang: Von nun an wird man mich selig preisen. Interessant aber ist die unmittelbare Reaktion Jesu. Er sagt: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Allerdings steht da im Griechischen ein kleines Wörtlein, das einen Kontrast hervorheben will, der in der Luther-Version weggebügelt wurde. Nämlich ein entschiedenes Ja, aber. Ja, es erfüllt sich, was sie vorausgesagt hatte, aber nein, anders als sie dachte. Hier schon kündigt sich ein Riss an zu dem Magnificat, zu den Erwartungen der Maria. Hier schon geht es Jesus gar nicht mehr darum, die Reichen fortzuschicken oder die Mächtigen zu stürzen, sondern sie alle in die Nachfolge unter das Wort zu stellen. Die Mächtigen der Welt bekommen nicht ihr Fett ab, sie bekommen nicht die Rache Gottes, sondern das Angebot, mit im Reich Gottes dabei zu sein. Der bekannte reiche Jüngling wird ja eben nicht, weil er reich ist, von Jesus fortgeschickt, sondern er wird eingeladen, verkauf dein Gerümpel und mach hier mit. Er schlägt es leider aus, aber ein anderer reicher Mann mit Namen Zachäus nimmt die Einladung sofort an. Und als es in Richtung Kreuz geht, ist die Gelegenheit, die Mächtigen zu stürzen, die prophetische Vorschau des Magnificat endlich zu verwirklichen, zum Greifen nah. Da zieht Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem und die Menge jubelt ihm zu. Er geht in den Tempel und räumt da auf. Er hat die Kontrolle auf den Straßen. Er hat die Kontrolle im Tempel. Das hatte auch der Letzte kapiert. Was nun? Wird er jetzt, wie Maria singt, Gewalt ausüben mit seinem Arm? Die Pharisäer tuscheln schon. Alle Welt läuft ihm nach. Dann die Stimme Gottes ertönt bei Johannes wie ein Donner, sagt der Text, und lässt die Leute erschrecken. Jesus sagt dann auch noch, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Es sieht so aus, als ob sich jetzt alles erfüllen wird, das Maria prophezeit hat. Showdown. Krieg den Palästen. Friede den Hütten. Vive la Revolution. Epische Musik im Hintergrund. Und dann das. Und Jesus ging weg und verbarg sich vor ihnen. Dann beginnt die Passionswoche. Dann wird er festgenommen und macht nicht die Revolution, sondern stirbt den ehrenlosesten und grausamsten Tod, der nur Opfern und Losern vorbehalten war. Und Maria, sie muss es mit ansehen. Ob sie dabei an ihr Magnificat gedacht hat? An dieses fromme Gebet, angefüllt mit Erwartungen an ihren Sohn, an den Messias, der nun mit Gewalt die Herrschaft übernimmt und mit eisernem Besen auskehrt? Stellen wir uns doch einmal dieses Magnificat vor, wenn Gott die Maria nicht hätte ausreden lassen.
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Doch er hat...
Es ist schön, Maria, dass du mich groß machst. Aber Jesus, mein Sohn, ist nicht nur dein Retter oder der exklusive Retter deines Volkes Israel.
Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.
Ein paar Kapitel später in meinem Lukas-Evangelium erfüllt sich dieses Wort. Eine begeisterte Frau preist dich selig. So einen tollen Sohn hätte sie vielleicht auch gern gehabt. Und erinnerst du dich, was Jesus dann sagt? Darum geht es gar nicht, sondern dass Menschen glücklich werden, weil sie Gottes Wort hören und danach leben.
Und seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten.
Und trotzdem ist er auch für die gekommen, die ihn nicht fürchten. Vielleicht ist er gerade ihretwegen gekommen.
Er hat Macht geübt mit seinem Arm und zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind.
Ja, aber indem er diesen mächtigen Arm den Kranken und Hilfsbedürftigen ausstreckte und sie heilte, die Hochmütigen hat er eben nicht zerstreut, sondern zur Buße gerufen und gehofft, dass sie sich rufen lassen. Und manche, wie die reichen Weisen aus dem Osten bei seiner Geburt oder Nikodemus oder Josef von Arimathea, sind diesem Ruf gefolgt.
Aber er hat Mächtige vom Thron hinabgestoßen und Niedrige erhöht.
All das hat er gewaltfrei getan. Und hat die Macht mit Ohnmacht überwunden. Nicht mit dem Schwert und mit noch mehr Macht, sondern am Kreuz. Durch Jesus wissen wir, dass ein Thron eben nur ein Möbel ist.
Und er hat Hungrige mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt.
Doch die Güter, von denen du sprichst, waren nicht materiell, sondern Segnungen, die man nicht buchhalterisch erfassen kann. Und die Reichen hat er eben nicht fortgeschickt. Sie sind entweder von selber gegangen oder sie haben den wahren Reichtum der Seele, den Schatz im Acker gefunden, wie Zachäus und viele andere.
Aber er hat sich seines Knechtes Israels angenommen und denkt an seine Barmherzigkeit, die er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig.
Aber indem er sich Israels annahm, nahm er sich auch der Römer an und der Griechen und der Heiden, überhaupt aller Menschen. Er hat die Berufung Israels erfüllt, meine Barmherzigkeit für alle zugänglich zu machen.
Wird da nicht auf einmal deutlich, dass wir immer wieder mit unseren Erwartungen, auch frommen, mit Bibeltexten untermauerten Erwartungen an Jesus herangehen? Wir möchten alle den Jesus, den wir uns wünschen. Maria will den aus dem Magnificat. Die Jünger wollen einen, der Ministerposten vergibt. Das Volk will einen, der den Römern auf die Glocke haut. Die Frommen wollen einen unpolitischen Jesus und die politischen Aktivisten einen Revoluzzer. Die einen wollen einen Weisheitslehrer ohne Wundergedöns und andere einen Magier ohne Predigtgedöns. Manche wollen nur ein Jesus-Baby und das auch nur einmal im Jahr. Und so haben wir heute den Jesus der Liberalen, der Konservativen, der Rechten und der Linken, einen bibeltreuen Jesus, einen feministischen Jesus, einen queeren Jesus, einen spirituellen Jesus oder einen virtuellen. Die einzige Erwartung, die wir alle zusammen haben, ist, dass Gott auf unsere Hoffnungen und Sehnsüchte und Bedürfnisse irgendwie eingeht. Aber Marias Magnificat ist eben auch wie ein Magnifying Glass, eine Lupe, die groß macht, was in uns drin ist. Es zeigt, wo wir richtig liegen und wo wir daneben liegen. Maria lag richtig in ihren beiden Dimensionen. Der waagerechte Balken der Geschichte Israels. Gott hält seine Versprechen. Und der senkrechte Balken der Abschaffung von oben und unten. Aber niemand, auch Maria nicht, wusste, wie Gott diese Ziele erreichen würde. Niemand konnte sich ausmalen, auf welche Art und Weise, mit welcher Methode er das macht, was Maria sagt. Niemand hätte an eine Krippe und einen Stall gedacht. Niemand an ein Kreuz und eine Auferstehung. Und genau das ist Weihnachten. Die Geburt Jesu, der nicht der Erlöser und Erretter unserer Erwartungen ist, sondern sie auf seine wunderbare und unvorstellbar gnädige Weise in sich aufnimmt, mit ans Kreuz nagelt und dann sagt, das hättest du jetzt nicht gedacht, oder? Komm, folge mir nach.